Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles dicht. Das heutige Thema sind Kunststoffe. Die werden ja auch in der Dichtungstechnik vielfach eingesetzt. Sie sind unverzichtbar, stehen aber gleichzeitig im Zentrum von Klimadebatten, Ressourcenfragen und neuen regulatorischen Anforderungen. Eine entscheidende Frage ist deshalb heute: Was müssen wir eigentlich tun, damit Kunststoffe bis 2050 kreislauffähig, klimaneutral und ökologisch verträglich werden? Darüber spreche ich heute mit Dr. Arno Maurer. Er hat sich als Senior Research Scientist an der OST, Ostschweizer Fachschule, intensiv mit der Zukunft von Kunststoffen beschäftigt und ist außerdem selbstständiger Polymercoach. Herzlich willkommen, Arno. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo. Schönen Dank, Holger.
Gut, wir starten direkt mal mit dem Thema. In eurer aktuellen Veröffentlichung, die auch in unserem Jahrbuch Dichten, Kleben, Polymer im Herbst erscheint, gibst du gemeinsam mit anderen Autoren und Autorinnen 10 Antworten auf die Frage, was müssen wir tun? Wir listen das jetzt hier nicht auf, sondern nehmen sie einfach eher als Leitfaden für unser Gespräch und steigen direkt mal mit dem ersten Punkt ein. Eine eurer Antworten ist, Kunststoffe nicht eliminieren, sondern neu denken. Und kannst du das mal an einem Beispiel präzisieren?
Ja, würde ich gern versuchen. Also mit Kunststoffe neu denken meinen wir nicht unbedingt, dass man immer wieder neue Plastiksorten erfindet, sondern es geht eigentlich mehr um unsere Haltung oder unseren Umgang mit Kunststoffen, dass wir das neu definieren. Also nicht um eine Verbotsdiskussion, alle Kunststoffe einfach aus der Welt schaffen, sondern eine Gestaltungsaufgabe. Und ich glaube, ebenso ein neues Mindset würde uns sehr helfen, dass man auf der einen Seite überflüssiges Plastik natürlich auf das Notwendige begrenzt, aber gleichzeitig all die Vorteile auch mitnimmt, die das Material bietet. Zum Beispiel, dass wir lernen, Plastikabfall auch immer mehr als einen Rohstoff zu sehen und weniger als eben als Abfall wäre das ganz hilfreich.
Gut, aber das wäre ja dann eigentlich schon ein, ich nenne es mal, ein systemischer Wandel, der jetzt angestoßen werden soll. Wie muss man sich den vorstellen?
Ja, wir haben den Begriff systemischer Wandel aufgenommen in dem Paper. Das ist natürlich ein großes Wort. Was ich gelernt habe, ist, dass es für eine systemische Veränderung immer mehrere Ebenen gleichzeitig gibt, die man gleichzeitig adressieren muss. Und es ist einmal die technische Ebene, die strukturelle Ebene, aber auch die Ebene der Werte und Leitbilder. Und ich glaube, im Fall von Kunststoff gibt es eben auf all diesen Ebenen noch jede Menge Baustellen.
Okay, wir haben drei Ebenen. Wie sehen die Baustellen aus? Und lass uns das mal präzisieren.
Also auf die technologische Ebene, da kommen wir sicher noch zu sprechen. Mit der haben wir eben viel zu tun als Forschungseinrichtung. Die strukturelle Ebene, das ist eben die Ebene von Regularien oder von Gemeinschaften. Die versuchen wir eben über unser Netzwerk, das wir haben in der Industrie und in der Politik, mitzugestalten. Und dann gibt es eben noch die Leitbildebene, also das Mindset, was ich eben beschrieben habe. Und ich glaube, das ist die härteste Nuss von allen dreien.
Wieso ist das die härteste Nuss?
Ja, also wir erleben ja seit ein paar Jahren, dass es ein bisschen schwierig ist, mit wissenschaftlichen Fakten Leute zu überzeugen. Das ist ein bisschen mühsam. Mhm. Aber ich denke, dass wir dann auf irgendeine Art einen Kulturwandel brauchen. Vielleicht wird Plastik ja mal wieder so richtig cool wie in den 70er Jahren. Nur unter neuem Vorzeichen könnte er ja sein. Schau dir mal die neue Royal Pop von Swatch an, diese Plastikuhr, die jetzt so die Leute in Schlangen vor die Läden gezogen hat. Plastik ist ja immer noch bunt, leicht, vielseitig, es hat viele Vorteile. Und es wird auch umweltfreundlich, wenn wir das Recycling noch besser in den Griff bekommen.
Ja, wäre ein Ansatz. Ihr legt jetzt den Fokus in eurer Veröffentlichung auf das Zeitfenster bis 2030. Warum ist diese Zeitmarke so wichtig?
Ja, also die Zahl 2030, die haben wir uns ein bisschen so selbst gesetzt, aber es kommt natürlich sehr bald. Und auf der anderen Seite, alles, was wir jetzt entscheiden in den nächsten paar Jahren, das wird sich eben auf die Entwicklungen stark auswirken, was danach kommt. Ein Beispiel wäre Design for Recycling. Das sollte jetzt schnell zum Alltag werden bei den Konstrukteuren. Wir haben ja eine neue Richtlinie für Verpackungen, die PPWR. Die schreibt bis 2030 schon vor, dass Verpackungen einen hohen Rezyklatanteil enthalten sollen, etwa 35% und auch zu 70% rezyklierbar sein müssen. Sehr hohes Ziel. Und es ist auch an Pfandsysteme gedacht, die EU-weit eingeführt werden sollen, mit hohen Sammelquoten und Verwertungsquoten. Also 2030 ist auch technisch tatsächlich ein hartes Zieldatum. Und dann haben wir ja noch die nachhaltigen Entwicklungsziele, die 30 terminiert sind. Da ist auch noch sehr vieles offen. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass der globale Plastikvertrag doch noch irgendwie geschlossen werden kann, der letztes Jahr gescheitert ist.
Gut, die Beispiele zeigen jetzt, dass die 2030 jetzt eigentlich ein realistischer Wert ist, den ihr euch nicht einfach mal so blind gesetzt habt, sondern dass in Europa eigentlich eine Menge passiert, was auch in diesem Rahmen jetzt einfach laufen soll, in diesem zeitlichen.
Ja.
Kommen wir zu dem nächsten Thema. Eine weitere Antwort, auch so ganz technisch formuliert, upstream zuerst, ist eine weitere Antwort auf eine aktuelle Frage. Was bedeutet das konkret für das Arbeiten mit Kunststoffen in Konstruktion und Entwicklung, Produktion und auch Qualitätssicherung?
Ja, schöne Frage, ja. Vielleicht muss man abschließend kurz erklären, das ist alles, was passiert, bevor ein Kunststoffprodukt überhaupt auf den Markt kommt oder zum Verbraucher kommt. Und da ist, wie gesagt, eigentlich das sogenannte Design for Recycling, wird zum Standard werden, weil es einfach alles andere bestimmt, was danach kommt. Der Kunststoff hat ja auch einen Lebenslauf. Und Recycling ist aber tatsächlich auch nur das eine. Das ist ja schon vom Ende her gedacht. Aber es gibt noch viel mehr Aspekte der Nachhaltigkeit, die man bei diesem Design berücksichtigt. Zum Beispiel bei langlebigen Produkten auch eben die Haltbarkeit oder dass man umweltfreundliche Werkstoffe auswählt oder auch umweltfreundliche Energie einsetzt, um das Teil zu produzieren. All diese Entscheidungen, die passieren ja schon ganz am Anfang. Deswegen ist es besonders wichtig.
Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, auch gerade in der EU, diese R9-Strategien, da ist Recycling ja mit R9 wirklich der letzte Punkt und alles andere soll vorher einfach gemacht werden. Und ich denke, darauf zielt das dann auch.
Genau.
Du hast schon einen Aspekt genannt, Designstandards und die digitalen Produktpässe. Warum sind Regulierungen wie die ESPR-Verordnung, also der neue europäische Rechtsrahmen für die umweltgerechte Gestaltung von Produkten, und so wichtig, also bei der Entwicklung in diesem Thema.
Gut, Regeln sind natürlich erstmal lästig, aber ich denke, wir brauchen die. Wir müssen ja irgendwo in die richtige Richtung gehen, bis 2030 oder 2050. Deswegen finde ich persönlich auch EU-weite oder auch weltweite Regeln, falls es die gibt, finde ich super. Wir wollen ja unsere Waren auch mit gutem Gewissen verkaufen oder exportieren. Und importierte Produkte wollen wir auch gefahrlos benutzen. Und da sind sicher auch noch viele offene Fragen. Und dazu dient eben auch der digitale Produktpass, der mehrere von diesen Problemen auch gleichzeitig lösen könnte, hoffe ich sehr.
Okay, wie sieht der genau aus und worauf gründet die Hoffnung bei dir?
Ja, auch das muss man vielleicht kurz erklären. Also der Produktpass ist einfach ein Datensatz, ein System aus maschinenlesbaren Daten. Und da steht vieles drin, zum Beispiel Materialzusammensetzung, der Umweltfußabdruck, die Reparierbarkeit und ist für jedes Produkt über einen Code zugänglich, also in der Zukunft sollte so sein. Und zum Beispiel können eben die Käufer oder Nutzer oder Nutzerinnen zurückverfolgen, ob das Produkt irgendwelche Problemstoffe enthält oder wie man es recyceln kann oder auch ein Reparaturbetrieb findet Informationen, wie man an Ersatzteile kommt und wie reparierbar das Produkt ist. Also es ist so ein Instrument für alles. Ich bin mal gespannt, wie gut und wie schnell das umgesetzt wird.
Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt mal in den Bereich unserer kleinen O-Ringe und der Dichtung denke, dann muss ja natürlich auch ein Produkt mit einem Produktpass in der IT auch eindeutig verheiratet werden. Weil ist ja, also bei Dichtung hat man ja immer das Problem, dass man die ganzen Informationen ja nicht richtig draufdrucken kann, die offene Packung.
Das ist noch eine Sache für sich und der Aufwand ist natürlich hoch. Man versucht es dann auch für bestimmte Produktgruppen zu machen, damit es ein bisschen einfacher wird. Und eben das Argument, warum sich das lohnen wird, ist eben, dass es ganz, ganz unterschiedliche Needs quasi adressieren wird, eben von der Entstehung des Produkts bis zum Recycling am Ende.
Ja, ich bin gespannt. Das klingt erstmal theoretisch gut, was in der Praxis daraus wird und wie auch so die Branche dann damit umgeht.
Ja.
Kommen wir zu den Recyclingverfahren. Ihr adressiert hier chemische und andere fortgeschrittene Recyclingverfahren, die zu entwickeln und zu skalieren sind. Welche Potenziale siehst du hier?
Ah, das ist eine schöne Frage, weil als Chemiker liebe ich natürlich die Idee, alles in Moleküle zu zerlegen und wieder
Klar.
zusammenzubauen. Das ist für Plastik natürlich naheliegend und auch faszinierend einfach. Und je länger man aber da dran geht, und wir machen das seit ein paar Jahren, desto mehr Details muss man natürlich mit berücksichtigen. Zum Beispiel, wo bleiben die Schadstoffe oder welche Energie kann man einsetzen? Die Potenziale finde ich enorm von dieser Technologie. Ich denke, es wird auch kommen, weil es ist eigentlich komplementär zum mechanischen Recycling. Wenn man beides kombiniert, nennt man das kaskadierendes Recycling. Also man recycelt so lang, stofflich, mechanisch, solange das geht. Dabei wird jedes Mal die Qualität ein bisschen schlechter. Und wenn die Qualität eben zu stark abnimmt, dann zerlegt man das Ganze wieder, recycelt es chemisch und macht ein Upcycling und hat quasi wieder neuwertiges Ausgangsmaterial. Das ist so die Vision bei dem Ganzen. Das ist technisch auch schon möglich, aber es gibt natürlich noch ganz viel zu forschen und zu lösen.
Klar, ich denke mal, für die Dichtungstechnik stelle ich mir das so vor, dass die Materialien, die bei der Produktion einfach überbleiben, da kommen entsprechende Mengen zusammen. Ansonsten werden ja die Dichtungen letztendlich mit den Produkten, in denen sie drin sind, recycelt.
Ja, das ist richtig.
Ja, du hast auch schon eben erwähnt, Skalierbarkeit. Da schließt sich für mich der nächste Begriff an, Technologietransfer und die Trickle-Down-Effekte strategisch nutzen. Das ist auch wieder so ein neues Fachwort. Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Okay, ich versuche es zu erklären. Die einfachen Dinge sind eigentlich zum Beispiel, dass man sich Ideen und Anregungen woanders abschaut, in einer anderen Branche oder in einem anderen Land. Beispiel in der Schweiz, wir haben super Ammel- und Recyclingquoten beim Elektroschrott. Und ich frage mich eben, was kann man jetzt davon auf ein anderes Land übertragen? Natürlich hat jedes Land seine Eigenheiten, also muss man sich das genau überlegen. In der Schweiz werden zum Beispiel auch PET-Flaschen freiwillig gesammelt, ohne Pfand, mit einer Rücklaufquote von 84%. Kann man extrem gut wiederverwerten. Es ist einfach die Infrastruktur da. Du kannst an jedem Kaufladen zurückbringen. Und wenn du es nicht tust, dann kommt es eben in den Müll und den muss man extra bezahlen. Aber das ist eigentlich überall so. Also ich denke mal, das sind Potenziale, wenn man die entsprechenden Eigenheiten auch mit berücksichtigt. Oder was viel wichtiger noch wäre, denke ich, auch Technologien, die wir jetzt in den Industrieländern schon haben, auch verfügbar zu machen für weniger entwickelte Länder oder Länder, die weniger Infrastruktur haben. Auch da muss man natürlich schauen, was passt und was funktioniert. Aber das ist eine große Aufgabe, weil wir können in Europa viel diskutieren über Klima- und Kreislaufwirtschaft, aber es muss ja eigentlich überall funktionieren.
Klar. Das, was du jetzt an Beispielen erwähnt hast, sind für mich eher so die normalen Bereiche, die klassischen, die halt nur noch nicht überall konsequent umgesetzt werden.
Ja.
Wie sehen denn neue Ideen aus?
Also wir haben jetzt mit einem Partner zusammen zum Beispiel eine Idee angedacht, dass wir ein komplexes Zerlege- und Recycling-System entwickeln für einen Hochpreissektor. In dem Fall sind es Abfälle aus medizinischen Anwendungen, wo halt relativ viel Geld im Spiel ist. Und eine der Ideen ist, dass man sagt, wenn diese Technologien quasi entwickelt sind und funktionieren und auch wirtschaftlich sind, dann kann man die auch auf andere Sektoren, zum Beispiel Elektroabfälle oder vielleicht auch Haushaltsabfälle, dann übertragen. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind da ganz am Anfang.
Ja gut, es ist ja gerade, wenn es jetzt ein medizinisches Projekt ist, da hat man ja auch immer oft die Thematik mit der Kontamination und so.
Ja.
Das sind ja dann nochmal besondere Fälle.
Das ist nicht so einfach. Deswegen soll es ja auch ein Förderprojekt werden, weil immer wenn es ein Risiko dabei ist, dann bauen wir natürlich auf öffentliche Subventionen, um das zu entwickeln.
Gut, was für mich jetzt noch nicht so ganz also rübergekommen ist, ist eine einfache Übersetzung des Effektes, und den du eben angesprochen hast, der Trickle-Down-Effekt.
Ja, Trickle-Down kann man eigentlich auf ganz vieles anwenden. In dem Fall geht es eigentlich darum, dass eben diese Technologie, die entwickelt ist für einen bestimmten Sektor, dann durchsickert in andere Sektoren, deswegen dieses Trickle-Down, und da auch genutzt werden kann.
Also kann man sich das so ähnlich vorstellen wie Automobilentwicklung, das, was früher mal in einem Hochpreisautomobil drin war, das kommt so langsam in mittleren und unteren Fahrzeugen an.
Ja, das hat man schon gesehen bei einer bestimmten amerikanischen Marke, dass es eben mit einem eher exklusiven Auto angefangen hat, mit dem Ziel, dass man das auch für den Massenmarkt dann zugänglich macht. Und das hat auch funktioniert. Und da, ich denke, das kann man eben auch kopieren, noch eben in andere Branchen oder andere Themen hinein.
Eine weitere Antwort von euch ist KI-gestützte Entwicklung, Sortierung, Prozessoptimierung vorantreiben. Wie weit sind diese Lösungen heute?
Ja, ich glaube, wir sind mittendrin. Ich bin da leider nicht vom Fach bei der KI. Aber ich würde unseren Zuhörern empfehlen, mal einen Besuch in einem Recyclingwerk zu machen. Da bin ich neulich gewesen. Und es ist wirklich erstaunlich, was schon ohne KI alles machbar ist mit Automatisierung, kleine Kunststoffschnipsel, die in einem Wahnsinnstempo nach Farben sortiert werden und solche Dinge. Und wenn man sich jetzt die Möglichkeiten überlegt, die sich mit KI noch auftun, das kann man sich noch kaum ausmalen, schätze ich mal.
Und wir merken ja gerade, dass das, was wir heute glauben, über KI zu wissen, morgen und übermorgen schon wieder völlig anders aussieht. Das waren jetzt alles Recycling-Themen. Du Du hattest es vorhin schon angesprochen, ein Kunststoff beginnt mit der Materialentwicklung. Wie siehst du das Potenzial da? Was können wir da tun?
Potenzial der KI, auch da bin ich noch relativ ahnungslos, aber fasziniert von den Möglichkeiten, die man sich vorstellt. Bisher wird ja ein Polymer einfach klassisch entwickelt nach den Eigenschaften, die es haben muss. Und dann überlegt man eigentlich erst, ist es eigentlich auch recycelbar oder umweltfreundlich oder whatever. Und ich stelle mir vor, dass man, wenn man neue Kunststoffe jetzt entwickelt, dass man die KI einsetzt, um von Anfang an quasi all diese Eigenschaften inklusive Nachhaltigkeit, Rezyklierbarkeit in das Material hineindesignt. Ich hoffe mal, dass das meine Forschungskollegen hinbekommen.
Das wird ja dann eigentlich die Materialentwicklung auch komplett verändern, ne?
Das wäre anzunehmen, ja.
Ein weiterer Aspekt, den ihr genannt habt, ist, saubere Energie als einen wichtigen systemischen Hebel zu nutzen. Da habe ich so, zumindest bei uns, derzeit das Gefühl, dass das Rad wieder ein bisschen zurückgedreht wird. Wie schätzt du denn diesen Hebel aktuell hinsichtlich der Hebelwirkung, die er dann noch haben kann, ein?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es einer der wichtigsten Hebel und auch ein enorm starker Hebel, weil mit sauberer Energie oder günstiger Energie sich die ganzen Bilanzen komplett ändern. Also sowohl die Wirtschaftlichkeit ändert sich als auch die Umweltfreundlichkeit. Man muss eigentlich die ganzen Lebenszyklusanalysen nochmal neu schreiben, wenn man erneuerbare Energie einsetzt. Und die Landschaft verändert sich damit auch dramatisch. Und da habe ich sehr große Hoffnungen darauf.
Okay, du hast große Hoffnungen. Jetzt frage ich dich und die aktuelle Flaute, die wir bei diesem Thema haben. Ich habe bei uns den Eindruck, dass wir auch wieder mehr in Richtung fossile Energien gerade zurückschwappen.
Ja,
Und wie bewertest du die Entwicklung?
also ich finde es sehr unangenehm, aber ich glaube, dass es ein vorübergehender Effekt ist. Es ist ja auch nicht in allen Ländern so. Viele Länder preschen jetzt vor und bauen massiv aus. Und ich denke, es wird auch in die Richtung gehen. Es gibt so ein Zitat, die Wirtschaft hat längst entschieden, aus einem Buch von Tim Mayer, das ich sehr schätze. Und das heißt, die Politik oder wer auch immer, Interessenvertreter können sich ein Stück weit dagegen stemmen, aber es wird in diese Richtung gehen. Und von daher würde ich eigentlich auch eine Empfehlung aussprechen, für die Leute, die versuchen, das Rad zurückzudrehen, sprichwörtlich, dass sie einfach rechtzeitig die Finger rausnehmen, wenn
Okay.
es dann vorwärts geht.
Sehen wir mal, wie das kommt. Ein anderer Aspekt, den ihr genannt habt, ist, das schließt sich eigentlich gut an, ist Kreislaufwirtschaft als Teamsport verstehen. Wer spielt denn in diesem Team?
Sind eigentlich tatsächlich alle beteiligt. Warum wir das betonen, das ist ja auch sehr allgemein formuliert. Warum wir das betonen, ist, dass wenn man von einer linearen Wirtschaft übergeht zu einer Kreislaufwirtschaft, ändern sich die Rollen. In einer linearen Wirtschaft kann man auch Singleplayer sein. Man muss natürlich mit seiner Lieferkette kommunizieren. Aber in einer Kreislaufwirtschaft sind eigentlich alle stärker vernetzt miteinander und auch über gemeinsame Interessen verbunden. Also mir ist es dann eben nicht egal, was der andere Player drei Stationen vorher macht oder nicht macht, sondern das hat unmittelbar eine Wirkung. Und ja, wer spielt alles mit? Jeder hat eine wichtige Rolle. Wir haben Konsumenten, der eben nicht mehr nur Abfall produziert, sondern eigentlich Wertstoffe produziert. Und der Recycler ist eigentlich nicht mehr der, der alles entsorgt, sondern der Material liefert. Das heißt, die Rollen verschieben sich enorm. Dann haben wir noch die Forscher und Forscherinnen, so wie uns. Wir schauen, dass wir die nötigen Lösungen entwickeln. Wir sind aber auch Konsumenten und wir nehmen natürlich auch als Konsumenten Einfluss auf die Wirtschaft durch Kaufverhalten, durch unsere Bewertungen. Also auch die Wirtschaft ist ein wichtiger Player und die Politik würde ich nicht außen vor lassen, weil wir haben vorhin über Regeln gesprochen und ich denke, wir brauchen diese Regeln, wir brauchen sogar neue Regeln, damit die Interessen von den Playern auch alle berücksichtigt werden. Es geht nicht, dass man einen außen vor lässt.
Ja. Ja, bin ich bei dir.
Ja.
Ja, wir haben uns jetzt so an euren 10 Antworten auf die Fragen zur Zukunft der Kunststoffe langgehangelt. Die zeigen in Summe dann auch einen ganzheitlichen Ansatz auf, der, ich glaube, da sind wir uns einig, nötig ist. Wie weit sind wir denn jetzt Stand heute damit?
Ja, kann man wahrscheinlich nicht so genau quantifizieren, aber vielleicht qualitativ mal gesprochen. Wir haben neulich eine Umfrage gemacht, eine kleine Umfrage bei unseren Partnern und Kundinnen, um zu sehen, wie weit sind sie denn gekommen mit nachhaltigen Strategien. Und dieselbe Umfrage hatten wir vor 5 Jahren. Wir konnten also ein bisschen vergleichen. Und es hat sich wirklich, die Aktivitäten haben sich quasi verdoppelt und auch konkretisiert. Also viele haben sich auch stärker verpflichtet. Das heißt, ich sehe schon, dass wir auf einem guten Weg sind. sind allerdings auch ziemlich am Anfang. Recyclingquoten von 9% weltweit, das ist wirklich eine kleine Zahl. Das Tempo dürfte ruhig noch ein bisschen steigen.
Und 2030 kommt ja bald.
Ja.
Was passiert denn eigentlich, wenn wir nur einen Teil der Fragen beantworten?
Kann ich eigentlich auch nicht konkret sagen, aber ich denke mal, je mehr dieser Fragen wir beantworten können, desto besser ist es. Und was man vielleicht noch sagen muss, was wir auch gefunden haben in unserem Paper, ist, dass es gibt quasi eine Schwelle, die man noch überschreiten muss. Und zwar, wenn man alle verfügbaren Technologien anwenden würde, um die Kunststoffe zu bewältigen, dann würde es bis 2030 noch funktionieren. Aber danach brauchen wir neue Ideen. Das geht aus einer Studie der ETH hervor. Da geht es um die planetaren Grenzen. Und die planetaren Grenzen kann man eben auf Sicht noch einhalten. Und danach brauchen wir Ideen, die es bis jetzt noch gar nicht gibt. Das ist natürlich sehr, sehr ambitioniert. Aber es kommt öfter mal vor, dass man an Vorhaben startet, in der Hoffnung, dass man die technischen Lösungen noch entwickelt, um das zu realisieren. Oder wir brauchen auch neue Regeln. Ich denke mal, wir kommen nicht drum herum, dass man die Kunststoffproduktion oder die Nachfrage irgendwie begrenzt, um hier auf der richtigen Linie zu bleiben.
Ja.
Also wenn wir nur einen Teil der Fragen beantworten, oder vermutlich werden wir nicht das Ziel erreichen, dass wir uns mit dem Paper mal diese Karotte, die wir uns vor die Nase halten, bis 2050, 100% klimaneutrale und kreislauffähige Kunststoffe, werden wir vermutlich nicht erreichen. Aber ich denke mal, je näher wir drankommen, desto besser.
Den Link zu dieser ETH-Studie, den finden alle Zuhörer in der Checkbox. Du hast jetzt über verschiedene Aspekte gesprochen. Welche sind denn deiner Ansicht nach die systemkritischen Fragen, die mit Priorität umgesetzt werden sollten?
Ja, also genau, ich denke mal, wie mehrfach erwähnt, ich denke mal, einen besonderen Schwerpunkt sollte man eben auf die erneuerbaren Energien legen. Und auch die EU-Regulierungen sind sehr interessant. Das hat alles im Moment einen guten Lauf. Und das sollten wir tatsächlich mit allen Möglichkeiten auch unterstützen oder umsetzen. Und was wir auch schon besprochen haben, das Upstream zuerst, also dass man so ein bisschen den ganzen Lebenslauf von dem Produkt anschaut. Und schon beim Design ansetzt, dass es nachher keinen Schaden anrichtet. Ich denke, das sickert jetzt auch langsam durch. Wir beobachten das eben seit ein paar Jahren bei unseren Kunden oder Industriepartnern, dass es immer mehr auch selbstverständlich wird.
Ja, da kommen wir wieder auf die Menschen oder Unternehmen, die es vorantreiben. Sind die auszumachen, wer die Treiber dieser Entwicklung sind?
Ja, also ich stecke da nicht so drin, aber ich habe den Eindruck, dass es ein ganz buntes Spektrum ist. Also wir haben sicher auf der einen Seite die Regulierer, die irgendwelche Politikstrategen aus der EU, auf der anderen Seite aber auch NGOs, die sich eben für eine gerechte Umwelt einsetzen und auch Kunststoffhersteller, Kunststoffproduzenten, die einfach mehr und mehr auch einen Rechtfertigungsdruck haben. Und es ist interessant, wie das alles eigentlich in die gleiche Richtung geht.
Okay, wo was vorangetrieben wird, das haben wir immer so gelernt, gibt es auch in der Regel auch Menschen und Unternehmen, die auf die Bremse treten. Wer handelt dir bisher zu zögerlich?
Ja gut, eine Gruppe ist eigentlich relativ klar erkennbar. Das sind so die klassischen Petrostaaten, sind im Moment die größten Bremser. Sie haben natürlich auch einen großen Einfluss. Und man hat es eben gesehen jetzt auch bei der Klimakonferenz oder auch bei den Verhandlungen zu der globalen Plastikvereinbarung, dass die das im Grunde ausbremsen können. Aber ich denke mal, die Verantwortung ist auch hier verteilt. Also ich selber fühle mich oft auch einfacher, wenn man immer so weitermachen könnte und nicht ständig irgendwelche Veränderungen und Wertewechsel durchläuft. Ich bin auch nicht in der Lage, tatsächlich jedes Stück Plastik fachgerecht zu entsorgen. Und ich hänge einfach so mehr am 80-20-Prinzip. Das heißt, wir tun einfach so viel, was möglich ist, ohne irgendwie fanatisch zu werden.
Gut, aber da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Jetzt gibt es Menschen, Unternehmen, die sagen, ja, ich will das machen. Ist aber eine komplexe Thematik. Sie wissen nicht so recht, wie sie es tun sollen. Wie kann man denen helfen?
Ja, gut, ich bin einer davon. Und es ist tatsächlich komplex. Und auch wenn man sich jetzt Rat holt in der Tagespresse oder in den Nachrichten, ist es nicht so einfach. Da wird sehr viel Kontroverse betrieben, leider, muss ich sagen. Deswegen, ich würde mal empfehlen, alle, die jetzt nicht beruflich damit befasst sind, möchte ich empfehlen, sich zu entspannen, was das Plastik betrifft. Es ist eben kein Killergift. Und es trägt auch nur einen kleinen Teil tatsächlich zu unserem Fußabdruck bei, also zum CO2-Fußabdruck. Viel wichtiger ist, wie wir wohnen oder fahren zum Beispiel oder essen. Und natürlich ist es gut, wenn man versucht, die Kreisläufe zu schließen. Also, wenn ihr Fragen zum Recycling habt, dann nutzt einfach die lokalen Entsorgungsmöglichkeiten, fragt euren Wertstoffhof, Verbraucherzentrale oder es gibt auch einigermaßen seriöse Organisationen wie den WWF, der auch immer gute Tipps hat oder Auskunft geben kann.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich bräuchte Beratung, wie ich meinen Müll richtig entsorge und trenne und so. Ich stehe da auch manchmal davor und überlege, ja, wie kriegen wir denn jetzt die Agenda hin, die ihr aufgestellt habt, in Deutschland, in Europa? Was
Ja,
wäre jetzt zu tun?
ich habe gefürchtet, dass die Frage kommt. Also, wie gesagt, ich bin froh, wenn wir Teilziele erreichen. Und ich denke, für Europa kann man da auch noch optimistisch sein. Bei anderen Ländern muss man mal noch schauen. Wir haben jetzt auch nicht so den direkten Einblick, aber es gibt viele Orte, wo es in die gleiche Richtung geht. Was ein bisschen schwieriger ist, sind eben weniger industrialisierte Länder. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass die EU erneut einen Beschluss gefasst hat, dass man Abfallexporte verbietet an Drittländer. Das ist sicher ein guter Move, wiederholt aber eigentlich das, was schon beschlossen ist. Und an der anderen Seite muss man eben versuchen, solche Länder auch zu unterstützen.
Ja, ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, aber die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, es ist schon mehrfach verboten worden eigentlich und ja, wurde dann doch nicht immer so umgesetzt. Du hast eben den Begriff optimistisch verwendet. Welche Entwicklungen würden dich denn in den nächsten 3 bis 5 Jahren optimistisch stimmen? So mal betrachtet, es wären dann so diese Quick Wins, ne, von
Quick
denen man
Wins,
so oft
okay.
spricht.
Ah, das ist sowas wie ein Wunschzettel, ne? Das ist natürlich, ich liebe Quick Wins. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir diesen globalen Plastikvertrag doch noch hinbekommen bis 2030. Es gibt eine Koalition der Willigen. Mal schauen, was passiert. Und dazu gehören dann eben auch Vereinbarungen zur Beschränkung der Produktion. Super schwierig. Und was wir auch brauchen, ist ein Verbot von gesundheitsschädlichen Stoffen oder Kunststoffen und Additiven. Das wäre auch wichtig. Wir haben da einen hohen Komfort bei uns, der aber weltweit noch gar nicht ausgerollt ist. Und dann eben nachhaltiges Design, glaube ich, das könnte bis dahin schon weitgehend praktisch umgesetzt sein. Und Recyclingquoten müssen wir noch hochbringen. Also das wären so meine größten Wünsche. Das würde mir auch erstmal reichen bis 2030.
Gut, und ich meine, die Dichtungstechnik spielt ja jetzt keine große Rolle, aber da sind halt auch ein verändertes Design, eine Anpassung und diese ganzen Themen, die kommen da ja auch und werden auch nach und nach in die Thematik einfließen. Ja, ich danke dir für die Einschätzung, Arno. Schön, dass du heute hier warst.
Ja, ich freue mich auch sehr über den Austausch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Holger, und eben an alle bei Fragen, wendet euch an uns.
Gerne, ja, dann vielen Dank, dass Sie bei Alles Dicht dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, teilen Sie ihn gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge von Alles Dicht.